ARD.
I want him to end the war. I spoke to him. I want him to end the war.
Ich will, dass er den Krieg beendet. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich will, dass er den Krieg beendet. Donald Trump mit recht deutlichen Worten in Richtung Wladimir Putin.
Aber der Krieg geht weiter und die russische Armee hat die Ukraine in den vergangenen Tagen und Nächten massiv beschossen.
Nachdem eine eingeschränkte Feuerpause am Sonntag abgelaufen war, über die es unterschiedliche Ansichten gab.
Und wie dieser Krieg vielleicht doch endlich in naher Zukunft beendet werden kann, darüber verhandeln heute und morgen die Ukraine, Russland und Vertreter der USA in Abu Dhabi.
Verhandlungen gibt es auch mit dem Iran. Die starten am Freitag.
Hallo, ich bin Constanze Semide aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 4. Februar um 16 Uhr. In den Vereinigten Arabischen Emiraten laufen seit heute Mittag neue Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Es ist Tag 1 von 2, wieder in Abu Dhabi. Dort hatten sich letzte Woche schon Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA getroffen.
Und ich möchte unseren Podcast heute mal direkt mit einem Beitrag unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, beginnen. Sie hat sich unter Ukrainern umgehört, wie diese die Verhandlungen bewerten. Und vor allem zeigt uns ihr Bericht, wie katastrophal die Lage für die Menschen im Land ist in diesem sehr, sehr kalten Winter.
Helfer geben warmes Essen aus, hier in einer Schule in Kharkiv, wie das ukrainische Fernsehen zeigt. Mehr als 100 solcher Anlaufstellen gibt es in der ostukrainischen Millionenstadt aktuell. 33 mobile Heizpunkte wurden in der Stadt eingerichtet. Bei zweistelligen Minusgraden auf den Straßen sind allein in Kharkiv nach den jüngsten russischen Angriffen mehr als 100.000 Haushalte ohne Wärmeversorgung. Ich habe keinen Strom, keine Heizung. Es ist sehr kalt. Ich bin gekommen, um meiner Familie eine Nachricht zu schicken. Der Empfang ist sehr schlecht. Ich habe gar nichts, kein Internet, keinen Strom. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein ähnliches Bild. Auch hier geben Helfer warme Suppen aus, hat die Stadt Anlaufstellen eingerichtet, in denen sich die Menschen aufwärmen und Handys und Laptops aufladen können. Ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht, sagt Julia Dolotova, eingemummelt in eine dicke Jacke, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Sie habe keine Möglichkeit, ihrem 18 Monate alten Baby etwas zu kochen. Ihr Mann sei an der Front, berichtet sie der Nachrichtenagentur AP. Selbst wenn unser Gebäude mit Wärme versorgt wird, sind es morgens 10 bis 12 Grad in der Wohnung. Auf den Fensterbänken ist Eis. Angesichts der massiven russischen Luftangriffe und ihrer schwerwiegenden Folgen für die Zivilbevölkerung blicken die Menschen im Land mit großer Skepsis auf die Gespräche über mögliche Wege zum Ende des Krieges in Abu Dhabi. Der Publizist Vitali Portnikow äußert Zweifel an der angeblich zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin vereinbarten Angriffspause auf Wärme- und Heizkraftwerke. Es könnte sich lediglich um die Absicht Russlands gehandelt haben, genügend Raketen und Drohnen für einen neuen massiven Angriff anzusammeln. Und Putin könnte das bei seinem Gespräch mit Trump als Waffenruhe verkauft haben, um Bereitschaft zu zeigen, dem amerikanischen Präsidenten entgegenzukommen. Vielmehr zeigten die jüngsten russischen Angriffe, dass Russland kein Interesse an einem ernsthaften Friedensprozess habe, meint Portnikow. Und ist damit nicht allein. Die Skepsis im Land ist groß. Eine Mehrheit der Bevölkerung lehnt trotz Kälte und Dunkelheit eine Gebietsabtretung an Russland ab. Viele im Militär stellen sich auf weitere schwere Kämpfe ein, berichtet Soldat Andrei. Die schwierigste Phase eines Krieges ist vor und während Verhandlungen. Verhandlungen können Jahre dauern. Ich glaube, das Schwierigste liegt noch vor uns.
Und es hat ja schon wieder neue Angriffe gegeben. Diesmal war die Region Dnipropetrovsk im Osten betroffen.
Und laut Behörden gab es dort mehrere Tote infolge der Angriffe. Und in der Region Saporischschja wurden nach Behördenangaben ein Wohngebiet getroffen. Und dabei seien zwei Teenager getötet worden. Wenn man den Berichten pro-russischer Militärblogger folgt, dann haben die russischen Angriffe wieder auf die Energieinfrastruktur gezielt.
Da gab es ja schon in der Nacht massive Angriffe.
Genau, und da hieß es, es seien die bisher größten oder stärksten Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Energieanlagen gewesen.
Das wird die Gespräche heute doch sicher auch belasten, oder, dass Russland so massiv angreift?
Es gab ja diese, wir haben es schon erwähnt, begrenzte Feuerpause auf Kiew, also auf die Hauptstadt, die bis zum Beginn der Verhandlungen gelten sollte.
Also um genau zu sein, bis vergangenen Sonntag.
Ja, denn da sollten die Gespräche eigentlich starten, aber auf Wunsch der Ukraine wurde das auf heute verschoben.
Und Russland hat seine Angriffe direkt und mit großer Härte wieder aufgenommen. Was wird denn heute in Abu Dhabi besprochen?
Also zunächst einmal, es sitzen zusammen in Abu Dhabi die amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner. Und die ukrainische Delegation führt Rustem Umerov an, der Sekretär des Sicherheitsrates. Und auf russischer Seite sitzen der Leiter des Militärgeheimdienstes am Tisch und mehrere andere Generäle.
Und es soll auch vor allem um militärische Fragen gehen, oder?
Ja, um militärische Fragen und es geht auch um Gefangenenaustausch. Und von der ukrainischen Seite hieß es, man wolle jetzt erstmal über die Ergebnisse der vorangegangenen Gespräche, also der Gespräche vor einer Woche, und man wolle herausfinden, wozu die USA und Russland denn überhaupt bereit seien.
Aber hat sich denn die russische Position irgendwie verändert?
Nein, der Kreml hat heute zum heutigen Auftakt, also zum Auftakt der heutigen Gespräche, über seinen Sprecher Peskow mitteilen lassen, russische Truppen würden so lange weiter in der Ukraine kämpfen, bis die Regierung in Kiew Entscheidungen zur Beendigung des Krieges trifft.
Und welche Entscheidungen könnten das jetzt sein?
Ja, unter anderem auf die russische Forderung einzugehen, auf die gesamte östliche Region Donetsk zu verzichten. Da hören wir mal unserem Korrespondenten Frank Eichmann zu, der fasst die russische Position zusammen.
Ganz oben steht das Diktat, dass sich ukrainische Truppen aus dem Donbass zurückziehen müssten. Also eigenes ukrainisches Staatsgebiet freiwillig räumen, das Russlands Armee in den 4 Jahren Krieg nicht erobern konnte, jedoch für sich reklamiert. Putin-Sprecher Peskow: Solange aber eine entsprechende Entscheidung des Kiewer Regimes nicht getroffen ist, wird die spezielle Militäroperation weitergeführt. Unser Militär trifft die Ziele, die es in Verbindung bringt mit dem Militärkomplex des Kiewer Regimes. Dieser Satz soll erklären, warum Russland trotz der Verhandlungen weiter massiv Energie- und Wärmeanlagen ukrainischer Städte bombardiert, bei zweistelligem Dauerfrost. Ist von den Verhandlungen in Abu Dhabi mehr zu erwarten als von vorherigen Runden? Im Interview mit der kremlnahen Komsomolskaja Pravda verbreitete der Politikwissenschaftler Fjodor Lukjanow noch vor dem Gesprächsbeginn Optimismus. Die Tatsache, dass bei diesen Verhandlungen Verschwiegenheit herrscht, dass wir nichts wissen, weder was beredet, noch welche Probleme gelöst oder welche Punkte auf der Tagesordnung stehen, das ist ein wunderbares, ein gutes Zeichen. Denn sobald eine öffentliche Diskussion über den politischen Prozess beginnt, ist alles vorbei. Da kann man den Prozess gleich beenden. Mir scheint, dass wir zum ersten Mal seit sehr langer Zeit von wirklich ernsthaften Verhandlungen sprechen können.
Das klingt ja erstmal wieder hoffnungsvoll, aber das ist leider auch nicht das erste Mal.
Ja, und diese Gebietsfrage, also den Donbass Russland zu überlassen, die ist für die Ukraine eigentlich gar nicht verhandelbar. Unser Korrespondent Wassili Gollert hat eben im Interview mit den Kollegen der Tagesschau das nochmal klar gemacht.
Das ist eine klare rote Linie der Ukraine. Das würde bedeuten, dass die Ukraine einen Teil der Ukraine an Russland verschenkt. Das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage für die vielen Menschen, die dort leben, die auch weiter zu Hause leben bleiben wollen. Das kommt nicht in Frage für die Soldaten, die dort seit 2014 ihr Staatsgebiet verteidigen gegen den Versuch Russlands, immer mehr Gebiete dort zu besetzen. Die Verteidigungslinien sind dort besonders stark ausgebaut. Also auch aus diesem Grund ist das keine Option, weil man Russland nicht Tür und Tor öffnen will für eine weitere Invasion nach einer kurzen Pause. Aber all diese Diskussionen sind aus ukrainischer Sicht sehr eng geknüpft an die Frage der Sicherheitsgarantien. Was passiert, wenn Russland Waffenstillstandsvereinbarungen, nachdem ein Waffenstillstand in Kraft getreten ist, bricht? Wer macht dann was?
Und es gibt ja neben dieser festgefahrenen Gebietsfrage und wer macht was Frage bei den Sicherheitsgarantien noch weitere, nämlich die der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Hat sich da was verändert?
Also da hieß es zuletzt von russischer Seite, dass in diesem Friedensplan eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen ist. Wohl aber eine schnelle EU-Mitgliedschaft der Ukraine in Erwägung gezogen wird. Also 2027 wird er genannt. Und dazu hat aber Bundeskanzler Merz zuletzt gesagt, das wird nicht passieren, also nicht in diesem Tempo.
Und unter welchem Druck die Ukraine steht in Abu Dhabi, auch von amerikanischer Seite, das kann man sehr gut am Umgang oder vielmehr der Interpretation dieser begrenzten Feuerpause sehen, von der du vorhin gesprochen hast.
Das stimmt. Es ist so, Präsident Zelensky hat gestern der Regierung in Moskau vorgeworfen, sie habe sich nicht an diese Feuerpause gehalten. Sie habe mit Raketenbeschuss auf die persönliche Bitte von Donald Trump reagiert, wegen des kalten Wetters die Energieversorgung nicht zu attackieren. Und dass er nun eine amerikanische Antwort erwartet auf dieses russische Vorgehen. Und die Antwort von Donald Trump war, nein, Präsident Putin hat sein Wort gehalten und eine Woche lang auf Angriffe verzichtet. Aber um mal etwas Optimismus hier zu verbreiten, beide Korrespondenten, also Gollert und auch Eichmann, haben in ihren Berichten jeweils auch betont, dass sowohl die russische als auch die ukrainische Seite die erste direkte Verhandlungsrunde vor einer Woche als sehr konstruktiv beschrieben hat. Und dass man nun weiter ausloten möchte, wie die Dinge, die dort besprochen wurden, nun weiter verhandelt werden können.
Also wir erwarten für heute keine Ergebnisse in Abu Dhabi. Wir hoffen, dass die Atmosphäre weiter gut ist, denn auch morgen wird dort verhandelt. Und übermorgen, also am Freitag, da gibt es Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Die sollen im Oman stattfinden. Auch da wieder auf US-Seite mit Trumps Schwiegersohn Kushner und Steve Witkoff. Was wird denn da verhandelt?
Da wird das iranische Atomprogramm verhandelt. Und es soll nur um das Atomprogramm gehen. Und nicht etwa um das iranische Raketenprogramm, so hat das der Iran oder die Regierung in Teheran gewünscht.
Das haben die USA immer wieder verlangt, dass es da auch Einschränkungen gibt.
Und der Iran weist das als Einmischung in die Souveränität ab, also dass es da Einschränkungen des Raketenprogramms gibt.
Und wie ist jetzt die Stimmung im Land, also im Iran, nach dieser riesigen Protestwelle Anfang Januar? Die ist ja jetzt völlig abgeflaut, wie man den Eindruck hat.
Ja, und ich sag's mal so, nach offiziellen Angaben gab es in dieser Protestwelle 3000 Tote und möglicherweise sind da aber viel mehr ums Leben gekommen. Und das zeigt natürlich leider auch Wirkung.
Ja, man sah schon fast das Regime in Teheran fallen Anfang Januar und jetzt scheint es wieder still zu sein im Land, viel mehr totenstill.
Die Lage im Iran selbst bleibt sehr angespannt und auch die Lage vor den Atomgesprächen. Die USA haben ihre militärische Präsenz in der Gegend zuletzt noch mal stark ausgebaut. Es gab auch schon kleine Zwischenfälle. Drohnen wurden abgeschossen. Also auch die neuen Atomgespräche, die finden in sehr angespannter Umgebung statt. Aber darüber berichten wir dann sicher am Freitag.
Und das war Krieg und Terror für heute. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.